SR Info. Bilanz am Mittag.
Wie immer pünktlich um 12:30 und heute mit Jannik Böffel und diesen Themen. Die nächste Runde Haushaltsstreit in der Ampel. Mehr als 300 Tote bei Unruhen in Bangladesch. Die Regierungschefin ist mittlerweile zurückgetreten. Außerdem, wer wird's denn nun? Kamala Harris stellt ihren Vizekandidaten vor. Und heute Morgen gab es das erste sozusagen saarländische Gold in Paris. Das und mehr in der kommenden halben Stunde. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Haushaltsstreit die nächste Runde. Und selbst die engsten Beobachter der Berliner Republik dürften langsam den Überblick verlieren, welche Runde das nun mittlerweile ist. Eigentlich hatten sich die Koalitionspartner ja geeinigt, wenn auch zähneknirschend. Doch gestern Abend dann der nächste Wirkungstreffer von Finanzminister Lindner. 5 Milliarden Euro seien fraglich. Gemessen an den 500 Milliarden Euro Gesamtvolumen des Haushalts keine riesige Summe, aber eine, die mitten im Sommerloch den nächsten Streit provoziert. Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio erklärt, was der jüngste Diskussionspunkt ist.
Nun, eigentlich hatten sich die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP im Juli auf einen Haushalt für das kommende Jahr verständigt. Der ging dann auch Mitte Juli durchs Kabinett. Allerdings immer mit einem kleinen Zusatz. Einige Milliarden sind noch nicht finanziert. Sie sollten durch mögliche weitere Schulden gedeckt werden. Und zwar Schulden, die dann als Kredite weitergereicht werden, zum Beispiel an die Bahn und die staatliche Autobahngesellschaft. Solche Kredite würden nicht auf die Schuldenbremse angerechnet. Sie würden also, so der Gedanke, den finanziellen Spielraum der Regierung erhöhen. Finanzminister Lindner war von Anfang an skeptisch und hat dazu Gutachten in Auftrag gegeben, die zum Ergebnis kommen. So einfach ist das nicht. Das Ganze klingt doch zu stark nach einer Umgehung der Schuldenbremse. Lindners Fazit: 5 Milliarden müssen noch irgendwo eingespart werden. Und das wiederum bringt SPD und Grüne auf die Palme. Sie warnen vor möglichen Kürzungen im Sozialetat und beim Klimaschutz. Vor allem aber werfen sie Lindner vor, die Ergebnisse der Gutachten mitten in der Urlaubszeit von Kanzler Scholz vorgestellt zu haben, auch ohne Abstimmung mit den Koalitionspartnern.
Und natürlich stellt sich nun die Frage, wie es in der Ampel weitergeht und vor allem, welche Optionen für den Haushalt es geben könnte.
Also Möglichkeit 1, SPD, Grüne und FDP kritisieren sich jetzt zwar in aller Öffentlichkeit, auch um der eigenen Klientel zu zeigen, wir kämpfen für euch. Also die FDP, indem sie sagt, mit uns gibt's keine Steuererhöhungen und nicht noch mehr neue Schulden. Die SPD, indem sie vor allem die Sozialausgaben schützt. Die Grünen, indem sie die Ausgaben zum Klimaschutz hervorheben. Am Ende einigen sie sich aber doch. Es geht ja laut Lindner noch um eine Lücke von 5 Milliarden. Zum Vergleich, das gesamte Haushaltsvolumen liegt bei rund 480 Milliarden. Möglichkeit 2, die Koalition zerbricht doch noch am Streit um den Haushalt. Gerade die Äußerungen aus der SPD in Richtung FDP waren zuletzt schon extrem scharf. SPD-Chefin Esken hat Lindners Vorgehen im Haushaltsstreit heute als unanständig bezeichnet. Und am Freitag, da hatte sie schon gesagt, das Ganze gehe an die Grenze des Erträglichen in einer Koalition. Mit solchen Sätzen soll natürlich Druck aufgebaut werden. Sie können aber eben auch das Ende einer Koalition einläuten. Klar, konkrete Sachfragen und die politische Profilierung gerade angesichts der Wahlen im kommenden Jahr, all das überlagert sich derzeit in den Diskussionen um den Haushalt.
Einschätzungen von Hans-Joachim Viehweger. Schauen wir nun nach Bangladesch, kein Land, das sonderlich oft im Fokus der Weltöffentlichkeit steht. Die beiden Wörter, die die meisten mit dem Land verbinden, dürften Arm und Überflutung sein. Doch nun erschüttern Unruhen das Land. Mehr als 300 Menschen sind bei den Protesten gegen die Regierungschefin bislang ums Leben gekommen. Wir wollen deshalb genauer hinschauen bei dem Land östlich von Indien mit unserem Korrespondenten Peter Hornung. Herr Hornung, nun haben sich ja die Ereignisse in den letzten Stunden überschlagen. Die Premierministerin ist offenbar zurückgetreten. Wie ist denn der aktuelle Stand?
Ja, tatsächlich, Sheikh Hasina, die 76-jährige Premierministerin, die ist zurückgetreten, die hat das Land verlassen. In einem Militärhubschrauber ist sie ins Nachbarland Indien gebracht worden. Es gibt Gerüchte, dass sie in ein Drittland reisen soll. Es ist die Rede von Großbritannien. Bestätigt ist das noch nicht. Gleichzeitig spielen sich in Dhaka, in der Hauptstadt, unglaubliche Szenen ab. Die letzten Tage und Wochen hat man da ja immer wieder Gewalt gesehen. Die Sicherheitskräfte gegen Demonstranten. Jetzt feiern da Hunderttausende Tausende auf den Straßen. Sie jubeln, sie stürmen auch den Amtssitz der Premierministerin. Es gibt gerade Nachrichten, dass es da auch zu Vandalismus kommt. Aber insgesamt ist es so, dass sie offenbar einfach feiern, dass Sheikh Hasina, diese zuletzt immer autoritärer regierende Regierungschefin, dass die das Land verlassen hat.
Sie haben es gerade schon angedeutet. Treten wir vielleicht einen Schritt zurück. Woran hatten sich diese Proteste denn entzündet?
Also es war eigentlich ein relativ kleiner Anlass. Es ging zunächst um kleine Proteste wegen einer Quotenregelung für Regierungsjobs, die diese begehrten Regierungsjobs vor allem regierungsnahen Absolventen vorenthalten hat. Ja, es gab eine große Quote für diese Leute. Und dann hat Sheikh Hasina die Demonstranten als Verräter beschimpft. An einem Sonntagabend in einer Pressekonferenz. Am nächsten Tag, am Montag, gab es große Demonstrationen, größere Demonstrationen. Dann hat Sheikh Hasina die Sicherheitskräfte brutal dagegen vorgehen lassen. Und so hat sich das gegenseitig hochgeschaukelt. Die Quotenregelung, die ist längst gekippt. Es war dann inzwischen eine Bewegung, die den Rücktritt der Premierministerin gefordert hat, die mehr Demokratie gefordert hat und bessere Chancen für junge Leute. Und das ist jetzt bei rausgekommen.
Sie haben es angesprochen, eigentlich eine kleine Keimzelle dieses Protests, der immer größer geworden ist. Wer hat denn da demonstriert und wer demonstriert denn da?
Es waren vor allem Studierende, es waren Studentinnen und Studenten der großen Universitäten, die eben solche Jobs haben wollten und die gesagt haben, ihr nehmt uns die Chancen, wir leisten, wir bringen etwas und wir kriegen trotzdem nichts dafür. Es gibt eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Es waren dann auch noch Anhänger einer großen Oppositionspartei, die auf die Straße gegangen sind und auf der anderen Seite waren die Sicherheitskräfte, aber es waren auch Schlägertrupps der Regierungspartei und regierungsnahe Organisationen.
Die Premierministerin ist zurückgetreten, der Regierungssitz ist gestürmt. Wie könnte es in dem Land denn jetzt weitergehen? In Teilen haben ja die Protestierenden ihr Ziel erreicht.
Genau, vor einer halben Stunde gab es eine Ansprache des Armeechefs, auf die schon lange gewartet worden war. Er hat gesagt, im Vorfeld hat er auch schon gesprochen mit Vertreter aller Parteien. Es gibt jetzt eine Übergangsregierung, der Staatspräsident Shahabuddin, der soll die jetzt beauftragen. Eine Übergangsregierung mit allen Parteien, auch der Opposition. Er sagt, beendet die Gewalt, beendet die Zerstörung, die Proteste sollen aufhören. Er hat gesagt, es soll Gerechtigkeit geschaffen werden, gerade für die vielen Opfer dieser Studentenproteste der letzten Wochen. Und er hat auch den Studenten ein Gespräch angeboten, dass sie zu ihm kommen und mit ihm über die Zukunft Bangladeschs sprechen.
Einschätzung von Peter Hornung über die Lage in Bangladesch. Die Lage rund um Israel spitzt sich derweil auch weiter zu, vor allem im Norden an der Grenze zum Libanon. Das, was immer verhindert werden sollte, scheint nun möglicherweise näher zu rücken, ein Zwei-Fronten-Krieg. Während der Beschuss aus dem Libanon nicht abreißt, wächst die Sorge vor einem Großangriff, auch weil sich immer mehr andere Player in Stellung bringen. Tim Aßmann erklärt.
Am Mittag wurde Israel sowohl im Norden aus dem Libanon als auch im Süden aus dem Gazastreifen mit Raketen beschossen. Dabei gab es nach ersten Angaben keine Verletzten. Am Vormittag und in der Nacht hatte es bereits Beschuss aus dem Libanon gegeben. Zwei israelische Soldaten wurden durch den Einschlag eines Geschosses leicht verletzt. Die israelische Armee griff Ziele im Südlibanon an. Dabei gab es nach libanesischen Angaben erneut auch Todesopfer. Israels politische und militärische Führung rechnen weiter mit einer groß angelegten koordinierten Attacke aus der Luft durch den Iran und dessen Verbündete, wie die libanesische Hisbollah-Miliz und die Houthis im Jemen. Übereinstimmenden israelischen und US-amerikanischen Medienberichten zufolge könnte ein solcher Angriff schon bald beginnen. Die israelische Armee rechnet damit, dass vor allem die Hisbollah durch anhaltenden massiven Raketenbeschuss versuchen könnte, die israelische Luftabwehr zu überfordern. Ein Armeesprecher rief die Bevölkerung dazu auf, sich über die Standorte von Bunkern zu informieren und wachsam zu sein. Unterdessen dauern die diplomatischen Bemühungen zur Eindämmung der Krise an. Die Außenminister der G7-Staaten riefen die Konfliktparteien dazu auf, die Lage nicht weiter zu eskalieren.
Zumindest bei ihr ist es nur noch eine Formsache. Heute Abend soll das offizielle Ergebnis der Abstimmung der amerikanischen Demokraten vorliegen. Und es ist bekannt, Kamala Harris wird die Demokraten in den Präsidentschaftswahlkampf gegen Donald Trump führen. Doch wer sitzt mit ihr im Boot? Wer wird ihr Vize? Bis spätestens morgen will sie ihren Kandidaten benennen. Drei können sich noch Chancen ausrechnen. Ralf Borchert.
Dass Kamala Harris Präsidentschaftskandidatin der Demokraten wird, steht längst fest.
Die erforderliche Mehrheit der Delegiertenstimmen hatte sie schon vergangenen Freitag erreicht. Ich werde eure Nominierung offiziell annehmen, sobald die virtuelle Abstimmung beendet ist, erklärte Harris in einer Telefonkonferenz mit Parteimitgliedern.
Once the virtual voting period is closed.
Noch heute Abend oder spätestens morgen am Dienstag will sie bekannt geben, wer ihr Vizepräsidentschaftskandidat wird. Mit den drei Favoriten hatte sie gestern am Sonntag noch einmal gesprochen, mit Josh Shapiro, Gouverneur des besonders wichtigen Wechselwählerstaats Pennsylvania, mit Mark Kelly, Senator aus Arizona und als früherer Astronaut landesweit prominent, und mit Tim Walz, Gouverneur von Minnesota, der sich in den vergangenen Tagen in der Favoritenliste Schritt für Schritt nach vorn geschoben hat. Was zählt bei der Auswahl eines Vizekandidaten besonders? Du brauchst jemanden, dem du vertraust, dass er hinter verschlossenen Türen brutal ehrlich zu dir ist und der dann in der Öffentlichkeit absolut loyal und respektvoll auftritt, so Tim Kaine, 2016 selbst Vizepräsidentschaftskandidat von Hillary Clinton im Radiosender NPR. In den Umfragen hat Kamala Harris deutlich aufgeholt, lag Joe Biden zuletzt gegenüber Donald Trump klar zurück, liegt Harris aktuell in den meisten wahlentscheidenden Swing States mit Trump gleich auf, in manchen der Schlüsselstaaten sogar vorn, sagt der Meinungsforscher Frank Luntz.
As you look at the swing states, Harris is either tied or moved ahead of Donald Trump in some of the key ones.
Luntz hat speziell sogenannte Fokusgruppen untersucht, etwa junge Frauen.
Young women, 18 to 29.
Junge Frauen im Alter von 18 bis 29, die sich bisher weder für Biden noch für Trump interessiert haben, sind mit Kamala Harris plötzlich neu dabei. Harris wird sehr viele junge Frauen an die Wahlurnen bringen, die sonst gar nicht gewählt hätten, meint Luntz. Der Meinungsforscher Rich Tao betonte bei NPR, dass Kamala Harris vor allem den Kandidaten von Drittparteien Stimmen abwerbe, etwa dem parteiunabhängigen Robert F. Kennedy.
A lot of it's coming at the expense of third-party candidates. Kennedy's numbers have dropped, for example.
Allerdings, noch gibt es auch keine klare Führung für Harris in den Umfragen. Vor allem zwei Themen, sagt Meinungsforscher Tao, könnten ihr weiter zu schaffen machen: die hohe Zahl illegaler Einwanderer und die Wirtschaftslage. Meinungsforscher Frank Luntz glaubt, dass Harris in den Umfragen weiter zulegen kann. Sie wird einen weiteren Anstieg während des Parteitags der Demokraten haben. Dann kommt es auf die TV-Debatten mit Trump an, wenn sie stattfinden. Ihre Anziehungskraft auf Wählergruppen, die die Politik schon aufgegeben hatten, ist eindeutig, meint Luntz. Er kommt zu dem Schluss, der Harris-Boom könnte bis November anhalten. Andere Experten betonen, es sind noch 3 Monate bis zur Wahl. Es kann noch viel passieren.
Wir blicken in der SR-Info-Bilanz am Mittag gleich noch auf die Lage der verbliebenen politischen Gefangenen in Russland, aber natürlich auch auf Olympia mit einem goldenen Start in den Tag aus saarländischer Sicht. Zuerst aber alles weitere Wichtige vom Tage mit Peter Weizmann.
Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Venezuela lehnt die EU es ab, den Wahlsieg von Amtsinhaber Maduro anzuerkennen. In einer Erklärung des Europäischen Rates heißt es, die veröffentlichten Ergebnisse des Wahlrates von Venezuela könnten nicht anerkannt werden. Die Kopien der Wahlprotokolle der Opposition deuteten darauf hin, dass deren Kandidat González die Präsidentschaftswahl gewonnen habe. Mehrere Staaten, darunter die USA, haben ihn bereits offiziell als neuen Staatschef Venezuelas anerkannt. Nordkorea hat nach eigenen Angaben seine Truppen an der Grenze zu Südkorea mit 250 atomwaffenfähigen Raketenwerfern verstärkt. Wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur berichtet, fand gestern mit Machthaber Kim Jong-un eine feierliche Übergabezeremonie statt. Dem Bericht zufolge sagte Kim Jong-un, die Raketenwerfer seien eine moderne taktische Angriffswaffe und ein mächtiges Schwert zur Verteidigung der Souveränität Nordkoreas. Außerdem gab er an, dass er die Raketenwerfer persönlich entworfen habe. Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie hat sich erneut verschlechtert, das meldet das Münchner IFO-Institut. Es bezieht sich dabei auf seinen Geschäftsklimaindikator. Er sei im Juli auf minus 13,8 Punkte zurückgegangen, nach bereits minus 9,5 im Juni. Laut IFO schlittert die Autoindustrie damit weiter in die Krise. Auch in den nächsten Monaten sei nicht mit einer deutlichen Verbesserung zu rechnen. Der Chiphersteller Infineon will weltweit 1400 Stellen streichen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen außerdem 1400 weitere Jobs in Länder mit weniger hohen Löhnen verlegt werden. Davon sind auch Stellen am Standort Regensburg betroffen. Infineon leidet aktuell wie weite Teile der Chipindustrie unter schwacher Nachfrage. Im gerade abgelaufenen Quartal hat das Unternehmen rund 400 Millionen Euro Gewinn gemacht. Das ist zwar nicht einmal halb so viel wie ein Jahr zuvor, allerdings noch immer weit von der Verlustzone entfernt. Auf der A6 bei St. Ingbert müssen Autofahrer von heute an mit Verkehrsstörungen rechnen. Zwischen St. Ingbert-Rohrbach und St. Ingbert-West ist die Verkehrsführung wegen Bauarbeiten einspurig. In Fahrtrichtung Mannheim wird täglich zwischen 9 Uhr und 13.30 Uhr gearbeitet. In Richtung Saarbrücken zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr. Die Arbeiten dauern bis zum 5. September. Am letzten Tag wird außerdem die Auffahrt St. Ingbert-West Richtung Mannheim gesperrt. Der Saarländische Verkehrsverbund verstärkt von heute bis Sonntag die Fahrscheinkontrollen. Wie der SAVV mitteilte, geht es um die elektronische Kontrolle beim Einsteigen. Jeder Fahrgast muss sein Ticket an das Lesegerät halten. Wer sein Ticket auf dem Smartphone hat, wird gebeten, die Anzeige so hell wie möglich einzustellen. Laut SAVV kann es durch die Kontrollen in den Hauptverkehrszeiten zu leichten Verzögerungen kommen.
4 Tage ist der Gefangenenaustausch zwischen Russland und den westlichen Staaten nun her. Ein bisschen hat es ja wirklich was von einem Agentenfilm mit all diesen verwackelten Aufnahmen von Flughäfen. Doch auch wenn jetzt einige in Freiheit sind, noch immer sind zahlreiche politische Gefangene in Russland in Haft, berichtet unser Korrespondent Björn Blaschke und erklärt, was Menschen in Russland aus politischen Gründen ins Gefängnis bringen kann.
Verbreitung von Falschinformationen über die Russische Föderation, Verunglimpfung der russischen Streitkräfte, Hochverrat. Die Liste der Vorwürfe, die Menschen in Russland vor Gericht bringen können, ist lang. Und lang auch ist die Liste mit politischen Gefangenen. Das zeigt zum Beispiel OWD Info. Die Nichtregierungsorganisation betreibt eine Internetseite, auf der politisch motivierte Verhaftungen dokumentiert sind. Dmitri Anissimov, Pressesprecher von OWD Info, sagte dem ARD-Studio Moskau nach dem spektakulären Gefangenenaustausch vergangene Woche: Natürlich begrüßen wir die Tatsache, dass mehrere Menschen freigelassen wurden. In diesem Zusammenhang halten wir es aber für wichtig, daran zu erinnern, dass in Russland darüber hinaus noch mehr als 1300 Menschen aus politischen Gründen hinter Gittern sitzen. Da ist zum Beispiel der Fall von Pavel K. Der 39-jährige Aktivist landete in Haft wegen der Veröffentlichung angeblich regierungsfeindlicher Materialien. Darunter waren 4 Videos auf einem YouTube-Kanal, der 5 Follower hatte. Pavel drohte eine Anklage wegen angeblicher Anstiftung zu terroristischen Aktivitäten. Er starb am zurückliegenden Wochenende, wohl infolge eines Hungerstreiks. Fälle wie dieser werden im Westen zumeist gar nicht bekannt, in Russland auch nicht. Und wenn doch, dann drohen diese Fälle über Alltagssorgen oder schlichte Ignoranz in Vergessenheit zu geraten. Fjodor Krascheninikow, ein Politikwissenschaftler im Exil, sagte vergangene Woche dem oppositionellen Fernsehsender Dosht: Irgendwo sitzen viele gewöhnliche Antikriegsaktivisten und wir dürfen sie keine Minute vergessen. Wir müssen uns und die ganze Welt jeden Tag daran erinnern, dass die Geschichte der Repression Wladimir Putins mit diesem freudigen Ereignis leider nicht endete. Das freudige Ereignis vergangene Woche, der Gefangenenaustausch. Noch gibt es über den in Deutschland eine Debatte. War es richtig oder falsch, den sogenannten Tiergartenmörder und zum Beispiel ein wegen Spionage verurteiltes Paar zu tauschen gegen prominente russische Oppositionelle sowie einige US-Bürger und Deutsche? Ist diese Debatte aber erst einmal verebbt, könnten die vielen anderen politischen Häftlinge in Russland in Vergessenheit geraten. Es könnte aber auch das Gegenteil eintreten, weil Russlands Präsident weitere Gefangenendeals will. Darauf deutet einiges hin. Russlands Botschafter in den USA schrieb auf dem Telegram-Kanal der diplomatischen Vertretung: Es gibt immer noch Dutzende von Russen in amerikanischen Gefängnissen. Wir werden maximale Anstrengungen unternehmen, um die Befreiung fortzusetzen. Seine Landsleute seien durch die internationale Jagd der US-Geheimdienste auf Russen hinter Gittern. Um an diese russischen Häftlinge heranzukommen, bräuchte Russland gegebenenfalls neue westliche Gefangene, sagte vergangene Woche auch der Politikwissenschaftler Andrei Kolesnikow in einem Interview mit der oppositionellen russischen Breakfast Show auf YouTube. Auf russischer Seite besteht kein Zweifel daran, dass der Austauschfonds mit neuen Gesichtern aufgefüllt wird. Fragt sich nur, ob sich die USA oder Deutschland noch einmal auf einen Handel einlassen würden. und um welchen Preis?
Apropos Russland. Die Flagge, sie ist bei den Olympischen Spielen in Paris nicht zu sehen. Vor allem nicht im Medaillenspiegel, in dem doch Russland traditionell immer einen Platz weit oben sicherte. Diesmal nichts zu entdecken. Und doch sind auch Sportler aus Russland als sogenannte neutrale Mannschaft in Paris am Start unter einer eigenen Flagge. Robert Kempe zieht ein erstes Zwischenfazit über die Athleten, deren Rolle auch in der Heimat keine einfache ist. Viele Verbände hatten abgesagt und die, die doch angereist sind, tun sich schwer.
Die Enttäuschung bei Angela Platzeva ist groß. Die 19-Jährige ist eine von insgesamt 15 russischen Athletinnen und Athleten, die bei den Olympischen Spielen in Paris unter neutraler Flagge an den Start gehen dürfen. Nach einer vielversprechenden Qualifikationsrunde belegt die russische Trampolinspringerin im Finale am vergangenen Freitag den 5. Platz.
Danke an alle, die mich angefeuert haben. Es tut mir leid, dass es nicht geklappt hat.
Laut IOC dürfen russische Athleten keine Verbindung zum Militär haben und den Krieg in der Ukraine nicht aktiv unterstützen. Viele Top-Athleten wurden daraufhin vom IOC ausgeschlossen. Auch an Angela Platzevas neutralem Status gab es Kritik, da sie an einem Wettbewerb mit russischer Kriegssymbolik teilnahm. Dennoch erhielt sie einen Startplatz und entschied sich anzutreten. Auf der Tribüne sitzt während ihres Wettkampfs auch Nikolai Makarov. Der Präsident des russischen Trampolinverbandes ist einer der wenigen russischen Funktionäre in Paris. Eine offizielle Olympia-Akkreditierung hat er nicht. Nachdem Angela Platzeva vom IOC eine Starterlaubnis erhielt, stand ihre Teilnahme für seinen Verband außer Frage.
Es gab keinen Druck auf uns. Alles ist normal. Einige sind dagegen, einige sind neutral, einige sind dafür, dass wir hier sind. Ich denke, dass die Führung des Landes nicht gegen den Start der Athleten war. Und wir als Verband haben unsere Entscheidung getroffen.
Platzeva zeichnet im ARD-Interview ein anderes Bild. Der Druck auf sie sei groß gewesen. Russische Athleten, die sich entscheiden, ohne Flagge bei Olympia anzutreten, werden in ihrem Heimatland teilweise stark kritisiert. Unter Tränen erklärt sie nach dem Wettkampf:
Im Olympischen Dorf waren alle so nett zu mir. Alle haben gefragt, ob es schwer für mich ist. Es gab sowas nicht, dass jemand gegen uns war oder uns kritisiert hat. Bei uns zu Hause hingegen gab es das schon.
Für viele in Russland gelten die Olympiateilnehmer als Verräter. Die Spiele werden dort nicht einmal offiziell übertragen. Einige Verbände entschieden, unter neutraler Flagge gar keine Sportler nach Paris zu schicken, trotz garantierter Startplätze des IOC. Wie etwa der russische Ringerverband um seinen Präsidenten Michael Mamiashvili. Der lässt keinen Zweifel aufkommen, wem seine Loyalität gilt.
Ich weiß, dass der Präsident uns glaubt. Er hofft, und das nicht ohne Grund, dass die russischen Sportler, die russischen Ringer ihrem Staat und ihrem Präsidenten gegenüber loyal sind und es auch bleiben werden.
Russlands Sportler. Ihr Auftritt in Paris wird von allen Seiten kritisch beäugt.
Ein Bericht von Robert Kempe. Und kommen wir jetzt zum eigentlichen Sport, denn da ist es, das erste saarländische Gold bei diesen Olympischen Spielen in Paris. Tim Hellwig, der Saarsportler des Jahres von der DJK SG St. Ingbert, hat mit der Mixed-Triathlon-Staffel heute Morgen Gold geholt. Und es ist tatsächlich ein wenig überraschend, diese Goldmedaille ist die erste Medaille für die deutschen Triathleten seit 16 Jahren, die meisten werden sich daran erinnern, seit dem Gold für den, ich sag mal, halben Saarländer Jan Frodeno in Peking. Heute also endlich wieder die nächste Medaille für die deutschen Triathleten und das nach einem hochspannenden Rennen der vier Athleten in einem denkbar knappen Zieleinlauf. Desiree Krause berichtet über das dramatische Finale und die Wimpernschlagentscheidung.
Die Entscheidung fiel auf den letzten, wirklich letzten Metern. Laura Lindemann sprintete zum Olympiasieg.
Sie führt, Laura Lindemann hat schon ein Strahlen im Gesicht.
Und dieses Strahlen trug Laura Lindemann bis ins Ziel. Mit einer Sekunde Vorsprung vor den USA und Großbritannien sicherte sie der Mixed-Staffel Gold.
Ich habe mich gar nicht getraut, zurückzuschauen. Also ich bin einfach komplett all-out gesprintet und bin super glücklich, dass ich jetzt erste für das Team ins Ziel kommen konnte.
Das Team stürzte sich im Ziel euphorisch auf die ausgepowerte Schlussstarterin. Tim Hellwig, Lisa Tertsch und Lasse Lührs hatten stark vorgelegt, hielten Deutschland immer ganz vorne im Rennen und machten so dieses spektakuläre Finish erst möglich. das sie selbst zitternd im Ziel miterlebten. Lasse Lührs hatte an zweiter Position an Lindemann übergeben und konnte dann nur noch Daumen drücken.
Es war echt nervenaufreibend, sage ich mal. Schon was anderes, wenn man von außen zuguckt. Von daher waren es etwas nervöse 20 Minuten am Ende, aber umso größer die Erleichterung danach ja, im Ziel. Und Laura hat es ja wirklich perfekt gemacht.
Alle vier lieferten auf den 300 Metern Schwimmen in der Seine, 7 Kilometern Radfahren und 1,8 Kilometern Laufen schnelle und taktisch richtig starke Rennen ab. Und so sorgten Lisa Tertsch und Co. für die erste deutsche Triathlon-Olympiamedaille seit 16 Jahren.
Also perfekt ist es selten, muss ich sagen. Aber heute ist keinem irgendein großer Fehler passiert. Deswegen haben wir das alle super gemacht und haben am Ende die Goldmedaille um den Hals.
Im Einzel hatten alle vier das noch verpasst. Aber als Team können sie jetzt gemeinsam den größten Erfolg ihrer Karrieren feiern.
Und mit dieser schönen Nachricht kommen wir nun langsam zum Ende unserer Sendung. Das heißt, für uns schauen wir noch aufs Wetter. Heute im Tagesverlauf meist sonnig und man muss es nach den vergangenen Tagen ja so sagen, endlich mal wieder trocken bei sommerlichen 23 bis 28 Grad. Heute Nacht etwas Abkühlung, angenehme 10 bis 13 Grad und auch der morgige Tag nur ein paar harmlose Wolkenfelder, sonst viel Sonnenschein und trocken und es wird deutlich heißer mit Nachmittagstemperaturen um die 30 Grad, in den höheren Lagen 25 Grad. In der Nacht zum Mittwoch dann nur ein paar Wolken, aber das war es dann auch schon mit dem trockenen Wetter. Am Mittwoch nämlich wechselnd bewölkt, teils heiter, aber zeitweise immer wieder Schauer oder schauerartiger Regen und das in diesem Sommer allseits beliebte Gewitter. Und damit geht unsere Sendung jetzt auch so langsam schon zu Ende, wie immer nachzuhören im Internet. Hier folgen nun erst die internationalen Pressestimmen, die auf die Proteste in Großbritannien und die Lage in Nahost blicken. Danach übernimmt dann mein Kollege Roland Kunz. Ich bin Yannick Böffel. Danke, dass Sie zugehört haben.
SR Info. Auslandspresseschau.
Rechtsradikale sorgen in Großbritannien seit Tagen für schwere Ausschreitungen. Die britische Times schreibt zu den antimuslimischen Krawallen: Sinnlose Gewalt hat gelangweilte junge Schläger in die Stadtzentren gelockt, die kein Ziel und keine erkennbare Absicht haben, außer zu grölen, Gebäude zu zertrümmern und jeden anzugreifen, den die extreme Rechte als Zielscheibe für ihre rassistische Intoleranz ansieht. Die Regierung hat zu Recht eine schnelle und harte Reaktion gefordert. Alle Festgenommenen werden wahrscheinlich angeklagt. Die Gerichte sollten exemplarische Strafen verhängen. Die Agenda der Randalierer mag hirnlos sein, aber die Art und Weise, wie sie kontaktiert, organisiert, aufgehetzt und auf die Städte losgelassen werden, ist alles andere als das. Soziale Medien sind zu Hasspredigern geworden. Das ist eine offenkundige Gefahr für den sozialen Zusammenhalt. Die belgische Zeitung The Standard sieht Großbritanniens konservative Vorgängerregierung in der Mitverantwortung. Die Randalierer stützen sich auf Falschmeldungen, die von rechtsextremen Social-Media-Accounts verbreitet wurden. Soziale Medien spielen in solchen Fällen eine üble Rolle, aber X und Telegram sind nicht die einzigen Schuldigen an der zunehmenden Gewalt. Das Vereinigte Königreich befindet sich in einem miserablen Zustand. Lange Wartelisten im Gesundheitswesen, hohe Arbeitslosigkeit, Hunderte von Schulen, die wegen Einsturzgefahr geschlossen werden mussten. Zudem bedeuten 14 Jahre Regierung der konservativen Partei vor allem 14 Jahre Politik gegen Migranten. Die italienische Zeitung La Stampa blickt auf den Nahen Osten und eine mögliche kriegerische Eskalation zwischen Israel und dem Iran nach dem Attentat auf einen wichtigen Hamas-Funktionär. Die gezielte Tötung von Ismail Haniyeh in Teheran war aufgrund der Umstände, unter denen sie stattfand, ein schwerer Schlag für den Iran. Teheran kommt nicht umhin, hart zu reagieren, um kein Bild der Schwäche zu vermitteln. Das Regime muss aber auch sein Gesicht innerhalb des Landes wahren, das unter wachsenden sozialen Spannungen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten leidet. Die sunnitischen Länder in der Region teilen mit Israel die existenzielle Bedrohung durch eine iranische Hegemonie und das Interesse, diese zu vermeiden. Die Art des iranischen Vorgehens und die israelische Reaktion werden die künftige Entwicklung des Nahen Ostens maßgeblich bestimmen. Die slowakische Zeitung SME meint dagegen: Der Führer des politischen Flügels der Hamas, der in seiner Residenz in Teheran getötet wurde, ist als Kriegsgrund unverständlich bis absurd. Ismail Haniyeh ist schließlich nicht der erste Terrorist, dessen Existenz der israelische Geheimdienst Mossad oder ein US-Geheimdienst ausgelöscht hat. Eine Tatsache beruhigt. Teheran kann aus verständlichen Gründen, weil es schwächer ist, keine weitreichende Eskalation wollen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.